genossen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du den Brüdern solches vorhältst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, genährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, welcher du nachgefolgt bist. Der unheiligen Altweiberfabeln aber entschlage dich. Dagegen übe dich in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Glaubwürdig ist dieses Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher aller Menschen Retter ist. Allermeist der Gläubigen. Ich würde nur kurz beten, ihr dürft sitzen bleiben. Ja, Vater im Himmel, es ist dein Wort, das du uns gegeben hast, und ich danke dir dafür, dass du uns nicht in Unkenntnis gelassen hast über deinen Willen. Und so segne dieses Wort an uns. Amen. Ein kleiner Rückblick. Wir waren in die vorherigen Kapitel, Kapitel 2 und 3. Es ging um die Gemeinde. Dass man wissen soll, wie, was in der Gemeinde dran ist. Wie der Wandel in der Gemeinde aussehen soll. Und wir haben angefangen im Kapitel 2 mit dem Gebet. Gott will, dass wir betet. Für alle Menschen. Dass keine Gruppe ausgeschlossen ist, weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe hat, weil sie ein anderes Geschlecht hat, weil sie irgendwie anders ist als wir. Und so will Gott, dass Menschen gerettet werden. Aus all diesen Gruppen. Das ist Gottes Wille. Und das muss in der Gemeinde dann auch praktiziert werden. Dann kamen die Männer an die Reihe. Die sollen beten. Ich hoffe, ihr ein bisschen mitzählt. Tut mir echt leid. Die Frauen haben mehr gebetet als die Männer. Männer sollen beten. Das ist der Wille Gottes. Und die Frauen, ja, die sind dann auch dran gekommen. Mit Schminke und Schmuck und so weiter. Mit Unterordnung. Und das haben wir auch behandelt. Und dann ging es zu den Aufsehern, zu den Strukturen in der Gemeinde. Was sind Vorsteher, Älteste, was sind Diakone? Und mit dem endet das Kapitel 3 dann auch, nämlich mit diesem Hymnus, den der Paulus dann in diesem letzten Vers des Kapitels 3 schreibt. Er singt einen Hymnus auf die Erlösung und auf Jesus Christus, ein Lied. Das ist ein Lied, tatsächlich. Und das macht er. Und dieser Hymnus, das ist die Basis des Glaubens und der Nachfolge. Dieser eine Vers beinhaltet alles, was das Evangelium ausmacht. Und diese Basis, die wird bedroht. Durch falsche Lehren, und er nennt sie sogar Lehren der Dämonen. Geisterlehren. Und das geht so weit, dass durch diese Lehren der Dämonen Menschen vom Glauben abfallen können. Tatsächlich, so steht es da. Und das ist eine Gefahr. Und um die geht es hier an der Stelle. Aber vielleicht müssen wir zunächst einmal noch einen Begriff klären, der dreimal gefallen ist in diesem Text. Der Begriff lautet Gottseligkeit. Der Hymnus beginnt mit dem Geheimnis der Gottseligkeit. Geheimnis ist nicht irgendwas, was so verborgen ist, sondern das ist etwas, das bekannt ist, aber nur für die, die sich dafür interessieren. Also es ist nicht etwas, was total verborgen ist. Ein Geheimnis. Und er spricht vom Geheimnis der Gottseligkeit und das erläutert er dann. Und weiter unten kommt ja nochmal zweimal das Wort Gottseligkeit. Es kommt insgesamt in dem Brief 8-mal vor. 8-mal. Und im Rest der Bibel fast gar nicht. Petrus benutzt es ab und zu mal. Aber hier in diesem Brief ist das das zentrale Wort, Gottseligkeit. Und tja, darunter muss man sich was vorstellen. Denn sonst lesen wir das, übe dich in der Gottseligkeit. Und wenn man gar nicht wissen, was Gottseligkeit ist, ja, wie soll ich mich dann drin üben? Wenn da steht, übe dich im Klavierspielen, dann wüssten wir sofort, was wir machen sollen, oder? Dann wissen wir es. Klavierspielen. Aber wie übt man sich in der Gottseligkeit? Und wenn ich gar nicht weiß, was Gottseligkeit ist, ja, dann erschrechtet. Dann könnt ihr das Wort durch jedes beliebige andere austauschen, das ich auch nicht kenne. Deshalb zunächst einmal ganz kurz etwas über diese Gottseligkeit. Andere Übersetzungen übersetzen hier Frömmigkeit. Frömmigkeit. Und da haben wir genau das gleiche Problem. Was ist Frömmigkeit? Andere sagen Gottesfurcht. Da könnte man sich schon was vorstellen. Oder der gottselige Glaube. Auch das wird übersetzt. Das heißt, die Übersetzer waren sich gar nicht so ganz einig, was hier eigentlich gemeint ist, was das bedeutet. Aber wir müssen jetzt wissen, wenn wir Gottes Wort verstehen wollen, dann müssen wir wissen, um was es hier geht, was Gottseligkeit bedeutet. Sonst haben wir bloß unsere Vorstellung. Ihr könnt jetzt mal ganz kurz überlegen, was ihr euch darunter vorstellt. Gottseligkeit. So ganz kurz. Okay, hat jeder eine Vorstellung? Super. Jetzt könnt ihr das abfragen. Was bedeutet das? Ganz ehrlich, ich habe mich selber gefragt, was bedeutet eigentlich das Wort? Und ich war mir bewusst, ich habe so eine grobe Vorstellung, ja, vielleicht glücklich in Gott sein oder Gott genügt mir oder so, aber so ganz genau wusste ich es dann tatsächlich nicht. Ich habe auch bloß eine ganz vage Vorstellung von dem Wort gehabt und deshalb habe ich ganz gleich ein bisschen recherchieren müssen. Was bedeutet es? Was bedeutet es, fromm zu sein? Und ich bin überzeugt, hier drin, wenn ich jetzt fragen würde, gäbe es 10 verschiedene Meinungen, was Gottseligkeit oder Frömmigkeit bedeutet. Gut, es bedeutet die gute, richtige oder rechte Haltung vor Gott zu haben. Das bedeutet Gottseligkeit. Ich wiederhole es einmal. Die gute, richtige oder rechte Haltung vor Gott zu haben. Das heißt, wie stehe ich zu Gott? Was ist Gott für mich? Das ist Gottseligkeit. Und vielleicht ist Gott für dich ein Vater. Vielleicht ist das deine Haltung Gott gegenüber. Schön. Vielleicht ist er ein Herrscher. Einer, der nur etwas von einem will. Vielleicht ist er ein Kumpel. Euer Gott, du richtest für mich, danke. Der Feuerwehrmann, den kennen wir auch. Herr, ich brauche deine Hilfe. Und sonst vergessen wir ihn. Wie ist unsere Haltung Gott gegenüber? Um das geht's. Und jetzt kommt dieses Geheimnis der Gottseligkeit, nämlich was die richtige Haltung Gott gegenüber ist. Und hier beschreibt er die Grundlage, die Basis unseres Glaubens, nämlich Gott ist geoffenbart im Fleisch. Jesus wurde Mensch. Gerechtfertigt im Geist. Das heißt, die Sünden sind gesühnt. Er ist auferstanden und damit sind wir gerechtfertigt vor Gott. Er ist der Himmelswelt erschienen. Es ist alles bekannt im Himmel, was Erlösung bedeutet. Er wird auf der ganzen Welt verkündigt. Man kann sich bekehren. Man kann glauben, man kann gerettet werden, geglaubt in der Welt und er ist Herrscher ab jetzt im Himmel, nämlich in der Herrlichkeit. Und das soll unsere Haltung Gott gegenüber sein. Gott hat alles getan. Gott hat die komplette Erlösung vollständig erfüllt. Und das ist die Basis der Gottseligkeit. Und alles andere ist Beiwerk. Paulus konzentriert hier tatsächlich auf das absolut Wesentliche. Jesus starb für Sünder. Und wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Und es reicht. Und von dem muss alles ausgehen, alles. Das Leben in der Gemeinde und überhaupt alles. Mein Leben in der Nachfolge, egal was ich tue und was ich mache. Und es muss ein Erstaunen über Gott in uns auslösen. Was hat Gott für mich getan? Alles. Alles. Und dieses Staunen, diese Haltung gegenüber Gott, dass er mich wirklich vollständig errettet hat, von dem müssen alle unsere Werke ausgehen. Alles, was wir tun, muss deshalb Basis sein. Und wenn es nicht die Basis ist, dann machen wir Dinge falsch. Und darauf legt er Wert. Jesus wurde Mensch. Er stirbt für uns. Er wurde auferweckt und so weiter. Und das genügt. Und jetzt kommt Kapitel 4. Und da kommt ein Aber. Der Geist Aber sagt deutlich. Aber dieses Geheimnis, diese Haltung gegenüber Gott, dass er wirklich alles getan hat, dass Errettung aus Gnade geschieht, die wird jetzt bedroht. Die ist gefährdet bei denen, die Jesus nachfolgen. Und durch was? Das beschreibt er jetzt. Und wie? Auch das beschreibt er jetzt. Worin sieht Paulus denn die große Bedrohung des Glaubens? Nun, er sagt, es gibt Lehren der Dämonen. Boah, könnt ihr einen Tag, fährt ihm doch ein schauriger Schauer der Rücke runter. Lehren der Dämonen, böse Geister. Das hört sich doch schrecklich an. Der denkt jemand wegen einem Gruselfilm. Lehren der Dämonen, aber Paulus bezeichnet sie so. Lehren böser Geister, die bedrohen dieses Fundament. Um das geht's. Und jetzt könnte man eigentlich meinen, ja, was sind das für Lehren der Dämonen? Geht es um Satanismus? Geht es um Magie? Geht es um Zauberei? Geht es um irgendetwas Abartiges? Lehren der Dämonen, Lehren der bösen Geister. Was greifen die an? Das ist die Frage. Und wie machen sie das? Ganz einfach, durch Menschen. Das steht da nämlich auch. Wie diese Lehre zu uns kommt. Durch Menschen, sagt er da nämlich, indem er dann sagt, Lehren der Dämonen durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in eigenem Gewissen gebrandmarkt sind. Also, das kommt nicht vom Himmel, sondern es sind Menschen, die diese Lehre verbreitet. Und das ist eine interessante Geschichte. Wir haben keinen Kontakt zu dieser Engelswelt. Kein Kontakt. Wir sehen in der Regel keine Engel, die erscheinen uns nicht. Und wir haben keinen Kontakt zu Dämonen. Das will Gott gar nicht. Wir leben hier im sichtbaren Bereich. Und wir brauchen uns nicht um die Dämonen zu kümmern. Die können uns völlig egal sein. Auch die Engel sind dienstbare Geister zum Dienst an denen, die das Heil erworben, an uns. Aber das war's schon. Was wir sehen, das ist entscheidend und was wir hören, ist entscheidend. Und diese Dämonenlehre, die wird durch Menschen weitergegeben. Und das ist das, was gefährlich ist. Da taucht nicht irgendwo ein Dämon auf, der dann spricht oder so, sondern durch Menschen, durch ganz normale Menschen. Und jetzt sagt er, das ist tatsächlich gefährlich. Und jetzt muss man nur fragen, ja, was lehren denn diese Dämonen? Was redet diese Menschen? Wie wollen sie die Gläubigen von dieser Basis wegziehen? Und man könnte dann meinen, naja, durch die Anreize dieser Welt, durch Verführung zur Sünde, durch Lauheit oder irgendetwas anderes? Wie wird unser Glaube gefährlich, dass er sogar vom Abfall vom Glaube spricht? Durch was wird es gefährdet? Durch Sünde? Nee. All das kann natürlich die Nachfolge bedrohen. Sie kann hindern, Gottes Wege zu beschreiten. Sie kann hindern, den Willen Gottes zu tun, selbstverständlich. Und das ist auch nicht harmlos. Wenn man sich der Welt immer mehr anpasst, wenn einem vielleicht Geld wichtiger ist als alles andere, das kann eine Verführung sein, tatsächlich. Aber von dem spricht er hier gar nicht. Hier geht's um die Basis, nämlich unserer Beziehung, unserer Haltung Gott gegenüber. Und die wird hier tatsächlich angegriffen. Und jetzt gucken wir mal, wie sie das macht. Und das sieht völlig harmlos aus. Vielleicht ist das auch das Gefährliche. Und zwar, was sagen sie denn? Diese Verführer sagen Folgendes: Das Vertrauen, dass Gott alles getan hat, das reicht nicht aus. Das ist der Kern der Verführung. Und immer wenn so etwas passiert, dann müssen wir vorsichtig sein. Wenn jemand kommt und sagt, es reicht nicht aus, was Gott getan hat, dann wird es gefährlich. Es muss noch irgendetwas dazukommen. Und am besten etwas, das sichtbar ist, an dem man das festmachen kann, dass es jetzt die wahren Gläubigen sind. Etwas, das man zusätzlich erfüllen muss. Etwas, das dazugehört. Jesus und. Und hier ganz einfach. Die sagen, du darfst nicht heiraten. Und du darfst bestimmte Speise nicht essen. Eigentlich harmlose Geschichte, oder? Hier steht Lehren der Dämonen. Und deshalb ist es was Ernstes. Wenn jemand so etwas macht, dann greift er die Basis der Erlösung an. Nämlich, er sagt, du bist nur ein wahrer Gläubiger, wenn du dich der Ehe enthältst. Das ist natürlich vom griechischen Einfluss her motiviert gewesen, die gesagt haben, oh, der Körper zählt nichts. Aber sie haben dann gesagt, nur dann bist du ein wahrer Gläubiger. Oder wenn du dich von bestimmten Speisen enthältst, nur dann bist du ein wahrer Gläubiger. Also, Glaube ist gut, Jesus hat erlöst, aber du brauchst noch das. Und hier an dem Beispiel heiraten und Essensvorschriften. Halte das ein, dann besteht für dich keine Gefahr. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Brauchst du keine Sorge mehr machen. Jesus hat alles getan und das bisschen noch. Ja, und dann ist alles richtig. Und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Sie verbietet, bestimmte Dinge zu tun. Ganz einfach. So steht's. Sie verbieten zu heiraten, sie verbieten, bestimmte Dinge zu essen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, ist alles, was man verbietet, denn falsch? Wie ist es in der Gemeinde? Kann man da alles laufen lassen? Oder muss man da manche Dinge auch vielleicht verbieten? Wie ist das? Wenn einer sagt, das darfst du aber nicht. Ist das immer falsch? Selbstverständlich kann man manche Dinge verbieten. Nämlich die Dinge, die Gott verbietet, die muss die Gemeinde auch verbieten. Paulus sagt zu den Korinthern, da gab es ein Problem, einer will quasi seine Schwiegermutter heiraten oder seine Stiefmutter. Da sagt Paulus, das geht nicht. Das ist verboten. So etwas macht man nicht. Das geht nicht. Das hat Gott gesagt, das ist nicht zulässig. Ihr irrt hier. Also das geht nicht. Oder dass jemand sich durch Betrügerei an andere bereichert. Das kann man, und man kriegt das in der Gemeinde mit. Dann muss man sagen, du, das geht nicht. Oder wilde Ehe. Das geht nicht. Zusammenleben von Mann und Frau. Gott hat die Ehe gesegnet. Das geht nicht. Oder Gewalt und Missbrauch in Familien. Das geht nicht. Und wenn die Gemeinde das mitbekommt, dann muss die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen handeln. Weil das hat Gott verboten. Aber Hier geht es ja um was ganz anderes. Hier geht es um Dinge, die Gott gesegnet hat, die Gott explizit will, dass man sie tut. Nämlich, Gott will Ehe. Ich war gestern vor Hochzeit, das war wieder schön. Toll! Warum? Weil ich weiß, Gott will Ehe. Das ist Gottes Wille. Und Gott will auch, dass wir essen und uns in die Knechte lassen von irgendwelchen Speisevorschriften. Paulus sagt, dem Reinen ist alles rein. Forsche nicht nach. Du kannst essen, was du willst. Mach's einfach. Und dann sagt er, all das, nämlich die Ehe und die Speise, wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ja, wie macht man jetzt das? Geheiligt durch Gottes Wort? Ist ein interessanter Ausdruck. Lege ich meine Bibel drauf, oder? Wie mache ich das? Geheiligt durch Gottes Wort? Also, auf den nächsten Topf oder so, zack, Bibel drauf, geheiligt. Wie ist das zu verstehen? Ziemlich einfach. Gott hat gesprochen. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und deshalb hat er die Ehe eingerichtet. Gott hat geredet und wenn Gott geredet hat, dann ist es gut. Und wenn Gott gesagt hat, die Ehe ist gut, dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann hat Gott sie geheiligt. Dann hat er sie für gut befunden und genauso die Speisen. Ich habe sie euch zur Nahrung gegeben. Das hat Gott gesagt. Und deshalb ist es geheiligt durch das Reden Gottes. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So einfach ist es. Nichts Mystisches. Und durch Gebet. Ja, na klar. Danksagung. Das ist doch schön. Was bedeutet denn das, wenn man Dank sagt? Wenn man Dank sagt, dann gibt man Gott die Ehre. Und dann sagt man, du hast uns die Speise gegeben. Du hast die Ehe gestiftet. Und deshalb ist es gut. Das ist der Trick bei der Geschichte. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Gott hat es gegeben und dann ist es auch gut. So einfach ist es. Und so ist es hier dann auch zu verstehen. Gott redet und das akzeptieren wir ganz einfach. So, und jetzt geht er weiter. Jetzt sagt er ja, was hat das für Konsequenzen für Timotheus? Er sagt, wenn du den Brüdern solches vorhältst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Ist interessant. Er warnt ihn vor diesen falschen dämonischen Lehren. Und das Witzige ist tatsächlich, wenn jemand sagt, ihr dürft nicht heiraten oder ihr dürft das nicht essen, gell? Dann denke ich mir immer, das ist harmlos. Das ist überhaupt nicht harmlos. Jeder, der sagt, Jesus und, macht sich hier schuldig. Denn er verführt vom Glauben. Er führt ihn weg von dieser Basis. Und deshalb ist es auch so eine ernste Geschichte an der Stelle. Deshalb verwandt er diesen Timotheus und sagt, du, tue solches. Halte es den Gläubigen vor, den Brüdern. Sag's ihnen, dass Jesus reicht. Sag's ihnen. Dann besteht keine Gefahr. Und dann sagt er, wenn du das tust, dann wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Jesus dienen, das ist manchmal, was man vergisst. Dass Nachfolge auch bedeutet, zu dienen. Jesus Christus zu dienen. Die Basis ist, dass er alles für uns gemacht hat, aber jetzt kommt die zweite Sache. Auf Grundlage dieser Basis ist es möglich, Gott zu dienen. Es geht nicht um mein Leben, um meine Sorgen, um meine Probleme. Um das geht es uns oft. Es geht auch manchmal darum, um Jesu. Wie diene mir Gott? Wenn ich doch dankbar bin, dass Gott alles für mich getan hat, dann zeigt sich diese Dankbarkeit halt auch im Tun. Nämlich Gott zu dienen. Und dann sagt er noch, gut zu dienen. Du wirst ein guter Diener Christi sein. Wenn du den Gläubigen das vorhältst, ja was? Jesus hat alles für dich getan. Das ist entscheidend. Das ist die Basis, auf der alles dienen basieren muss. Das ist die richtige Haltung, die Gottseligkeit Gott gegenüber. Und auf was anderes legt er da gar keinen Wert. Und dazu braucht er Nahrung. Wer dienen will, der braucht Nahrung. Wer arbeiten will, muss essen, oder? Wenn ein Auto fahren will, dann muss ich es betanken. Ich brauche Treibstoff, Nahrung. Und das sagt er da auch zu ihm. Du wirst ein guter Diener sein, genährt mit den Worten der Bibel. Leicht getäuscht. Mit den Worten des Glaubens. Und warum benutzt er hier denn wohl das? Es geht doch um die Basis. Die Worte des Glaubens, nämlich ich setze mein Vertrauen ganz auf Gott und auf nichts anderes. Auf kein gutes Werk, auf gar nichts, allein auf Gott. Du wirst genährt werden mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Nämlich das, was er vorher gesagt hat. Christus ist auferstanden, Christus ist gestorben, Gott wurde Mensch und so weiter und so fort. Das ist das Entscheidende. Und mit dem muss man sich ernähren. Täglich. Gute Lehre. Und zwar die Lehre des Zentrums. Die Lehre der Erlösung. Die Lehre der Basis der Nachfolge. Da geht es jetzt nicht um Kopftuch, Zeitpunktentrückung, richtige Gebetshaltung und so weiter und so fort, sondern um die wahre Erkenntnis über das, was Gott getan hat. Wie Gott Erlösung geschaffen hat und wie Gott einen bis zum Ende bringt. Um das geht es hier. Und wenn man sich mit diesen zentralen Fragen beschäftigt, dann wird Nachfolge vielleicht an mancher Stelle auch einfacher. Und deshalb sagt er auch, übe dich in der Gottseligkeit. Schon interessant, gell? Eine Haltung nimmt man doch ein. Meine Haltung gegenüber Gott. Und jetzt sagt er aber was Interessantes. Er sagt, übe dich in dieser Haltung. Ja, warum muss ich üben? Robi, warum übst du Klavier?
Selten.
Machst du ganz selten? Okay.
Um besser zu werden.
Okay. Theo, warum übst du Klavier?
Ja, dass du es nicht verlernst.
Dass du es nicht verlernst? Also der Robi ist halt ein bisschen jünger als du. Was ist der Unterschied? Man muss üben, weil man es sonst nicht ganz verlernt. Aber man wird schlechter. Oder? Wenn man nicht übt, wird man schlechter. Also ich übe ja wenig. Ich spiele ein bisschen Gitarre und so. Und da ich so wenig übe, habe ich schon gemerkt, ich werde immer schlechter. Vielleicht hängt es auch am Alter zusammen oder an der Wurstfinger, das weiß ich. Da. Aber wenn ich nicht übe, werde ich schlechter. Ganz einfach. Und so ist es auch mit unserer Haltung gegenüber Gott. Wenn wir das nicht üben, dann vergessen wir es. Und wenn wir die Basis vergessen, dann vergessen wir die Grundlage dessen, auf dem alles aufbaut. Auf dem, was Gott getan hat. Und wenn wir das vergessen, dann irren wir leicht ab. Übe dich in dieser Haltung gegenüber Gott. Das muss geübt werden, sonst schaffen wir es nicht. Ständige Wiederholung. Beim Training ist es auch so, dass man manchmal eine Pause machen muss, auch klar. Aber wenn die Pause zu lang wird, dann merkt es jeder Sportler. Jeder, der mal verletzt war und länger bestimmte Dinge nicht tun konnte, merkt es. Oh, ich fange quasi wieder fast von vorne an. Ist halt so. Kleine Pausen sind alles okay, ich kann mich nicht immer bloß um das drehen, das ist logisch. Aber dieses Üben, immer wieder sich bewusst machen, was ist denn die Grundlage meines Lebens? Um das geht es an der Stelle. Wir üben. Und dann sagt er, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Oh, das ist auch interessant. Leibliche Übungen, man hat ja Gymnastik, um was geht es jetzt da? Spricht Paulus von Rückensport? Joggen? Was meint er mit leiblicher Übung? Leibliche Übungen. Was meint er da damit wohl? Andere Idee? dranbleiben. Aber was sind das für leibliche Übungen? Also ich sage einmal, Übungen mit dem Körper, die irgendwas mit dem Körper zu tun haben. Was ist das? Was kann man da machen? Faste zum Beispiel. Faste ist eine körperliche Übung, tatsächlich. Fasten. Eine körperliche Übung. Darum sagt er ja auch, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Er sagt nicht, dass das unnütz ist. Manchmal muss man vielleicht fasten, um seine Gedanken wieder klar zu kriegen. Um vielleicht auch Gott zu zeigen, es ist mir ernst in dieser Angelegenheit. Und dann fastet man und sagt, Herr, ich brauche Hilfe. Und ich faste jetzt. Es wird immer mal wieder erwähnt. Das ist eine leibliche Übung. Sie ist nicht unnütz. Aber es ist nicht die Grundlage. Weil manchmal wird solche Übungen dann haben die Tendenz, sich zu verselbstständigen. Und dann ist das Fasten mal das Zentrum und nicht mehr Jesus. Und dann wird es wieder gefährlich. Und deshalb sagt er, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Wir müssen unseren Körper vielleicht auch ganz klein ein bisschen in Ordnung halten. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wir brauchen es nicht übertreiben. Also Sixpack ist bei mir vorbei. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Aber ich muss mich auch gehen lassen. Ganz einfach. Also das rechte Maß. Die leibliche Übung hilft uns manchmal, aber bitte nicht übertreiben an dieser Stelle. Und deshalb sagt er das so. Und dann sagt er, die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. In diesem Leben, dass sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Unsere Haltung gegenüber Gott ist uns hier schon nützlich, weil sie uns in die richtige Stellung zu Gott bringt, in die richtige Beziehung zu Gott setzt. Und deshalb ist sie für dieses Leben, für die Nachfolge, für den Dienst im Reich Gottes wichtig und natürlich auch für das Zukünftige. Unsere Haltung gegenüber Gott ist das Allerwichtigste an dieser Stelle. Und dann schließt sich der Kreis. Denn dafür arbeiten wir auch. Und werden sogar geschmäht. Nämlich auf was? Jetzt kommt wieder die Basis. Dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Das ist die Basis des Glaubens. Unsere Hoffnung beruht auf Gott. Dass Gott uns rettet. Dass Gott für unsere Sünder seinen Sohn gegeben hat. Dass Gott uns geschaffen hat. Dass Gott uns errettet hat. Das ist unsere Hoffnung. Wir haben unsere Hoffnung auf Gott gesetzt und auf nichts anderes. Auf gar nichts anderes. Das ist alles. Hier schließt er diesen Kreis wieder. Und für das hat Paulus gearbeitet. Und das hat Konsequenzen gehabt. Er hat gelitten. Er wurde gesteinigt, er hat sein Leben riskiert und er wurde geschmäht und verachtet dafür, dass er seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Wird man dafür verachtet? Was heißt es eigentlich, seine Hoffnung auf Gott zu setzen? Mal ganz ehrlich, wenn ich sage, ich habe meine Hoffnung, meine Erlösung ganz allein auf Gott gesetzt, dann wird jeder religiöse Mensch sagen, du hast es auch nötig. Du hast es nötig. Und dann müssen wir sagen, ja, wir haben es nötig. Religiöse Menschen sehen es nämlich anders. Das sind die, die ihre Hoffnung allein auf Gott gesetzt haben. Das sind die Schwache, das sind die Versager. Und so ist es. Genau so ist es. Wenn ich sage, Gott allein hat mich erlöst, es reicht, dass Jesus am Kreuz starb, es braucht nichts mehr dazu, dann wird uns jeder religiöse Mensch verachten. Denn alle religiösen Menschen, die erwerben sich das Heil durch Fasten, durch religiöse Übungen, durch ihr Tun, durch ihre Almosen, durch ihren starken Willen und so weiter und so weiter. Und diese Menschen, die religiösen Menschen, die verachtet die andere. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, tatsächlich. Weil es der Bankrott des Menschen manifestiert. Es muss jemand für mich sterben. Überlegt mal, was das heißt. Ich bin nicht in der Lage, das erlöst zu werden. Ich bin nicht in der Lage, Gott etwas zu bringen, das mich rettet. Ich bin ein Versager. Ich bin bankrott. Das sind Gläubige. Und das ist die Hoffnung, für die Paulus kämpft. Und genau die wird angegriffen durch die Menschen, durch die Religionen. Denn die Religionen haben das tatsächlich gemeinsam. Tue etwas und du wirst gerettet werden. Paulus hat seine Hoffnung auf die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes gesetzt. Und das ist die Kernlehre der Bibel. Die Erlösung aus Gnade, die Gott bewirkt hat. Und darum geht tatsächlich der Kampf. Und mir sagen immer, ja, Menschen abfallen vom Glauben, sie sind verführt durch die Welt. Er sagt hier was anderes. Er sagt, die größere Gefahr liegt darin, dass man irgendwann zum Schluss kommt, Jesus und ich gehe ja in die Gemeinde in Biesingen. Ja, so sieht's aus. Und dann ist es schon schlecht. Jesus allein muss reichen. Wir kommen zum letzten Vers. Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, welcher aller Menschen Retter ist, allermeist der Gläubigen. Das ist ein theologisch schwieriger Satz. Was bedeutet denn der? Sagt Paulus hier an dieser Stelle, dass Gott alle Menschen errettet? Dass Gott alle Menschen erlöst? Er sagt es ja. Weil Gott ist aller Menschen Retter. Ich glaube, da brauchen wir uns ja gar keine Sorgen machen, oder? Wenn Gott alle Menschen rettet, wenn er der Retter aller Menschen ist, ja dann ist doch alles in Ordnung. Was mache ich mir Gedanken? Wenn so wäre. Aber so sagt er es da. Die Schwierigkeit besteht dann bloß darin, was bedeutet denn der Zusatz allermeist der Gläubigen oder insbesondere der Gläubigen? Hä? Gibt es eine Rettung in zwei Klassen? Rettet er alle und die Gläubigen irgendwie nochmal anders? Was passiert da an der Stelle? Das ist ein schwieriger Satz. Und das muss man wissen. Denn manche sagen, da steht doch ganz eindeutig, Gott ist der Retter aller Menschen, also werden alle Menschen gerettet. Braucht uns doch gar keine Sorgen mehr machen. Was treibt ihr da? Wenn Gott eh alle rettet, tschallo, lebe doch wie ihr wollt. Der Satz ist, denke ich, so nicht zu verstehen, insbesondere mit diesem Zusatz. Denn wenn da stehen wird, der lebendige Gott, welcher aller Menschen Retter ist, Punkt, dann hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem. Dann müssten wir das wirklich schwierig erklären. Man kann es auf mehrere Arten erklären. Ihr könnt auch ganz anderer Meinung sein über diesen Vers. Aber entweder ist es so gemeint, dass es wie in Kapitel 2 ist, wo Gott sagt, dass er alle Menschen erretten will, dass er hier auch wieder alle im Sinne von alle Arten, alle Sorten, alle Menschen ohne Unterschied von Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit und so weiter retten will. Dann wäre das eine gute Erklärung, aber das Problem ist, warum denn allermeist der Gläubigen? Das wird dann wieder ein bisschen schwierig. So könnte man es erklären. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Erklärungen. Ich sage euch meine Meinung an der Stelle, weil es ist echt ein schwieriger Vers. Ich denke, Rettung bezieht sich nicht immer auf das Heil, sondern Errettung kann auch bedeuten Bewahrung vor oder Bewahrung von. Zum Beispiel, Paulus wird gerettet beim Schiffbruch. So kann man das auch sehen. Rettung heißt nicht immer Erlösung, sondern Rettung kann auch sagen, Rettung in einer bestimmten Situation. Oder Rettung als Bewahrer des Lebens. Und ich denke, dass es genau um das hier geht. Warum? Was war denn das Thema oben? Ehe und Speisen. Ehe und Speisen. Das Leben wird bewahrt durch Ehe und durch Nahrung. Und in dem Sinn ist Gott der Retter aller Menschen. Weil er gibt Speise Tag für Tag. Und er hat die Ehe eingesetzt, die auch Ungläubige eingeht, um das Leben zu erhalten. Und jetzt macht vielleicht auch, wenn ich so sehe, dass Retter im Sinne von Bewahrer des Lebens zu interpretieren ist, dann macht nämlich der Zusatz auch Sinn. Nämlich, Gott tut es für alle Menschen und ist damit Retter und Bewahrer des Lebens für alle Menschen. Und jetzt kommt's, allermeister Gläubige, nämlich, das hat er ja oben erklärt, die Gläubige können Ehe und Nahrung mit Dankbarkeit annehmen. Und deshalb haben sie nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Bewahrung des Lebens. Ich denke, so kann man das sehen. Und ich denke, so wird dieser Satz auch gut erklärt. Wenn ihr darüber anders denkt, alles okay. Ich sage, es ist kein einfacher Satz. Aber ihr müsst ihn dann in der Vollständigkeit auch immer erklären können. Ich denke, so ist es hier zu sehen. Das Thema von dem Abschnitt war Nahrung, Ehe, Erhaltung des Lebens. Und deshalb denke ich, dass es wirklich gerechtfertigt ist, das so zu interpretieren. Aber, wie schon gesagt, an der Stelle kann man es auch anders sehen. Ich fasse zusammen. Paulus gibt am Ende der Anweisungen über das Gemeindeleben nochmal die Basis bekannt, auf was alles in der Gemeinde beruht. Nämlich allein das Vertrauen und die Hoffnung auf diesen Jesus, der Menschen errettet. Und alles andere, was darüber hinausgeht, ist falsch. Unsere Hoffnung ist allein auf diesem lebendigen Gott, der Menschen rettet. Amen. Soll ich nur